Ja, ich habe gebetet, dass uns Ostern ganz neu bewusst wird, was das wirklich heißt. Wir alle haben schon 100-mal, nein, so alt sind wir nicht, aber schon x-mal Ostern gefeiert. Und das ist so eine Tradition. Wir wissen, Jesus ist auferstanden und so. Aber möge das, ich habe gebetet, möge das ganz neu in uns lebendig werden, was das heißt. Jesus ist auferstanden und er lebt in uns. Hey, was würden wir machen, wenn er nicht auferstanden wäre? Wenn wir einen toten Gott hätten? Die Auferstehung macht allen Unterschied. Mögen diese Wahrheiten uns ganz neu begeistern. Der Paulus hat geschrieben, genau, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Die Auferstehung macht den ultimativen Unterschied. Dass Jesus lebt, das ist auch die beste Beglaubigung oder Bestätigung, dass er der ist, der er gesagt hat, dass er ist. Das hat er sich ja inzwischen auch in den vergangenen 2000 Jahren x-mal bewiesen, dass er lebt und dass er der ist, der er gesagt hat, der er ist. Und es hat sich auch bewiesen, warum er kam. Warum kam er denn? Nämlich, durch seinen Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Römer 10,6. Ein für alle Mal wurde beglichen, sind wir von unserer Schuld befreit. Im Kolosser lesen wir, Christus hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Dem haben wir gedacht am Karfreitag. Dass Jesus sich etwas kosten ließ, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Nicht etwas, er hat sich alles kosten lassen. Er hat alle unsere Schünde und Schande und Schmerz, alles hat er auf sich genommen. Durch Jesu Tod wurde besiegelt, dass wir frei sind. Durch seine Auferstehung erst recht. An dem Tag, als Paulus die Worte hörte, Petrus, komm und folge mir nach, hat sich sein Leben total verändert. Nicht mehr fischen, sondern Jesus nachfolgen. Kein Zuhause mehr, sondern irgendwo schlafen mit dem Wanderprediger. Nie wissen, was jetzt kommt. Alles hat sich total verändert für ihn. Und damit waren natürlich extreme Hoffnungen verbunden. Petrus dachte, jetzt geht's den Römern an den Kragen. Jetzt baut Jesus sein Reich auf und die Römer werden endlich vertrieben, diese Herrschaft, die sie so unterdrückte. Jesus versuchte ein paar Mal, ihm deutlich oder all den Jüngern deutlich zu machen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber das haben sie, glaube ich, bis zum Schluss nicht wirklich verstanden. Sonst hätte der Petrus nicht das Schwert gezogen, als die Römer kamen, um Jesus zu verhaften. Schlussendlich hat er ja sogar verleugnet, dass er diesen Jesus kannte. Ich glaube, die Demut, in der Jesus all das ertragen hat, dass er sich wehrlos verhaften ließ, dass er nicht aufstand und für sein Recht kämpfte, dass er sich anspucken ließ, schlagen ließ. Das war irgendwie einfach too much für den Petrus. Das war ein schwächlicher Heiland. Das konnte er nicht auf die Reihe bringen. Er dachte, er müsse jetzt aufstehen, dieser Jesus, und kämpfen und sagen, wer er ist. Aber nein, Jesus hat das einfach schweigend ertragen. Unfassbare Demut. Aber so hat auch die Hoffnungslosigkeit in dem Petrus überhand genommen und die Angst. Nein, den kenne ich nicht. Das war nicht der Jesus, der seinen Vorstellungen entsprach. Für Petrus war alle Hoffnung zu Ende. Am Schluss war wirklich buchstäblich begraben, auf was er gehofft hat. Morto, nicht mehr da. 3 Tage später, als dann die Frauen den Jüngern von der Auferstehung erzählten, berichtet uns Lukas etwas total Ernüchterndes. Er sagt, die Leute hielten das alle, die Jünger hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Punkt. Lukas 24, 11. Die Jünger, die Jesus 3 Jahre lang begleitet hatten, glaubten nicht, was die Frauen sagten, erlebt. Hey, das muss man sich mal vorstellen. Das war tief in ihnen, diese Enttäuschung von diesem Jesus, der doch herrschen sollte. Aber trotz dieser Enttäuschung, sie wollten sich selber davon überzeugen und gingen zum Grab. Wir lesen im Johannes, dass er und der Petrus zum Grab gingen. Petrus ging hinein. Und ich finde dieses trotzdem so cool. Sie glaubten nicht, aber trotzdem machten sie sich auf. Und uns geht es ja manchmal auch so. Wir glauben etwas nicht, aber trotzdem. Könnte ja doch noch sein, oder? Und dieses ist sehr gut, dieses könnte doch noch sein, sollte uns in Bewegung setzen. Als dann dieser Petrus ankam, war das Grab leer. Er sah die Grabtücher da liegen, aber er sah noch nicht den Auferstandenen. Und vielleicht ging es ihm wie Maria. Sie sah ja das auch und sah sogar zuerst Jesus, aber hat ihn nicht erkannt. Sie war da in ihrer Misere. Wir lesen, sie weinte. Sie war auch untröstlich. Und dann kam eben Jesus. Sie erkannte ihn nicht. Und dann sagte er, Maria. Wir lesen, sie wandte sich um zu ihm und dann erkannte sie ihn. Wie oft geht es uns doch genau gleich? In unserer Misere kann Jesus noch da sein, aber wir erkennen ihn nicht, bis wir uns zu ihm umwenden und ihn ansehen, bis wir seine Stimme hören. Vielleicht sehen wir ihn nicht so leibhaftig wie die Maria oder hören seine Stimme nicht. Aber wenn wir uns bewusst machen, er ist da. Das verändert unseren Blick auch in der Misere. Und weil nachher, Jesus ist ja dann auch den Jüngern begegnet, sie haben den Auferstandenen erlebt und das hat ihr Leben dann total umgekrempelt. Aus dieser verängstigten Gruppe, die sich anfänglich ja noch versteckten, wurden starke Glaubenskämpfe. Jesus hat mit den Menschen nachher seine Gemeinde gebaut. Sie haben das Evangelium in die ganze Welt getragen. Wie kam das? Eigentlich ging es ja erst nach Pfingsten dann richtig los, als der Heilige Geist auf sie kam und sie den Heiligen Geist erfahren haben. Jürgs hat die Bibelstelle schon gelesen. Im Römer heißt es, der Heilige Geist, dass derselbe Heilige Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, in uns lebt. Und dieser Heilige Geist in uns, der macht den ganzen Unterschied. Paulus schrieb, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Epheser 1, 19 und 20. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte. Wir sollen erkennen, wie übermächtig groß die Kraft ist, die Gott denen schenkt, die ihm glauben. Es ist dieselbe Kraft, die Unmögliches möglich machte, nämlich dass Tote auferweckt werden. Dieselbe Kraft ist in uns am Werk. Genau der gleiche Jesus, genau der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, der lebt in dir und mir, wenn Jesus unser Retter ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hey, das macht den gewaltigen Unterschied in unserem Leben. Und durch diesen wunderbaren Heiligen Geist in uns werden auch wir zu Hoffnungsträgern. Petrus macht den Zusammenhang zwischen der Auferstehung Jesu und der lebendigen Hoffnung, die in uns lebt, deutlich, indem er schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neugeboren mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. 1. Petrus 1,3. Ohne Auferstehung gäbe es keinen Sieg und keine Hoffnung. Und das schrieb derselbe Petrus, der mal gesagt hat, nein, den kenne ich nicht. Derselbe Petrus hat einen neuen Geist bekommen. Jesus hat etwas ganz Entscheidendes gesagt. Wir lesen das in Offenbarung 1,18. Dort steht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich stelle mir vor, wie Jesus da im Totenreich war, 3 Tage. Das gibt ganze Studium, wo er da überhaupt war und so. Ich finde das nicht mal so extrem wichtig. Wichtig ist, dass der Tag kam, als er sagte, so, genug jetzt. Teufel, jetzt gibst du mir die Schlüssel. Wer die Schlüssel hat, der hat auch die Autorität, oder? Aber Jesus hat gesagt, jetzt gehören die Schlüssel ihm. Und da ist mir erst kürzlich ein ganz interessanter Zusammenhang aufgegangen. Wie ihr wisst ja, wir als Christen werden Abrahams Nachkommen genannt. Das lesen wir im Galater 3,29. Dort heißt es, wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. Vor langer Zeit gab Gott Abraham die Verheißung, deine Nachkommen werden die Tore ihrer Feinde beherrschen. 1. Mose 22, 17. Und das erfüllt sich heute. Oder seit Jesu Auferstehung, weil jetzt hat Jesus den Schlüssel der Tore in der Hand und er gibt sie seinen Nachfolgern. Durch den Sieg Jesu sind die Machtverhältnisse ganz neu geordnet worden. Ein für alle Mal geklärt. Jesus hat die Schlüssel. Jesus ist Sieger. Und wir sind mit ihm Sieger. Wir können jetzt die Tore unseres Feindes beherrschen, weil wir mit Jesus siegen. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Feind, weil der in uns ist viel stärker als der in der Welt. Ich kann mich erinnern, nach dem Unfall, Jürg hat ja schon kurz meinen Unfall angesprochen, nach dem Unfall, nach diesen 5 Wochen Koma, war ich sehr verängstigt. Ich hatte wirklich sehr viel Angst. Ich dachte, hey, das ging jetzt an Gott vorbei. Er hat nicht aufgepasst und der Teufel kann quasi mit meinem Leben machen, was er will. Aber so war das nicht. Und Jürg hat mir dann eine Episode von dem Bonke, der kennt ihr sicher, der Reinhard Bonke, ein Afrika-Missionar, der wirklich die ganz Extremes erlebt hat, hat er mir erzählt und das wurde mir so, da habe ich mich immer wieder daran erinnert. Der Bonke, ihr wisst, in Afrika ist sehr viel auch Zauberei und so. Wir waren an der Bibelschule mit Bibelschulfreunden von Afrika, also mit Afrikanern, und die haben uns auch immer wieder erzählt, das ist wirklich recht heavy da. Anyway, ging der Bonke in eine Stadt zum Evangelisieren. In ein Hotel hat er da übernachtet. Und vor seinem Fenster haben sich die ganzen Zauberer aus der Gegend versammelt und haben die ganze Nacht so Rituale gegen ihn gemacht. Und der Bonke ist am Morgen aufgestanden, hat aus dem Balkon oder Fenster, weiß ich nicht, geschaut und hat dann gesagt, ach ihr Armen, und ich habe so gut geschlafen. Und das ist einfach das Bewusstsein, wer in uns lebt, dieser Sieger. In Kolosser 2,15 heißt es, er, Jesus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich als Besiegte zur Schau gestellt und sie im Triumphzug mitgeführt. Sicherlich könnt ihr euch an den Geschichtsunterricht erinnern. Damals, oder wenn nicht, dann wenigstens daran, dass ich das schon mal gesagt habe. Damals im alten Rom war so ein Triumphzug etwas ganz Gewaltiges. Die Siegerarmee zog in eine Stadt ein und alle feierten. Sie legten Blumen vor den Siegern her, sie tanzten, sie freuten sich. Die ganze Armee zog hinter dem Heerführer her. Und dieses Bild braucht hier der Paulus, wenn er von dem Triumphzug Christi spricht. Jesus ist der Sieger und wir sind mit ihm im Triumphzug. Das lesen wir nämlich im 2. Korinther 2,14. Etwas total Gewaltiges. Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen. Er lässt uns in seinem Triumphzug mitziehen. Wir sind nicht irgendwie die Zuschauer auf der Bühne, sondern wir sind beteiligt an seinem Triumphzug, weil er in uns lebt. Wir sind Nutznießer seines Sieges. Dieser wunderbare Heilige Geist, dieser Sieger, der lebt in uns, lebt in dir und mir. Du und Jesus sind ein unschlagbares Team. Und da gilt sogar die Auslegung, toll, ein anderer macht's. Jesus hat es gemacht, vollkommen alles für uns vollbracht. Als Gottes Kinder spielen wir jetzt in einer total anderen Liga. Es geht nicht mehr um unsere Kraft, um unser Können, es geht um ihn. Jesus Sieg kann nicht angefochten werden, der steht fest. Für uns kann es sein, dass es vielleicht nicht ein Sieg ist, wie wir ihn uns vorstellen. Paulus hat gesagt, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ja, wer kann wider uns sein? Niemand. Weil Gott für uns ist. Alles andere hat keine Relevanz, oder? Aber dieser Sieg ist nicht unbedingt vielleicht ein Sieg, wie wir ihn denken. Denn nur ein Vers vorher schreibt der Paulus, dass er um Jesu Willen ständig vom Tod bedroht ist und behandelt wird wie ein Schaf, das zur Schlachtbank bestimmt ist. Und Paulus hat ja auch sein Leben dann verloren um Jesu Willen. Wie viele Christen heute auch. Und trotzdem sind sie mehr als Überwinder. Wahrer Sieg bedeutet eben nicht, dass alles immer easy geht im Leben, wir keine Herausforderungen oder Probleme haben. Wahrer Sieg heißt, dass wir trotzdem festbleiben an diesem Gott, dass wir ihm trotzdem vertrauen, dass wir eben trotzdem vielleicht nachschauen gehen, ob das doch nicht stimmt mit der Auferstehung. Dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. Das ist wahrer Sieg. Überwindung von unseres eigenen Fleisches. Also ich merke das immer wieder. Mein Kampf richtet sich nicht irgendwie, meistens nicht irgendwie gegen irgendwelche Teufel oder so, sondern der findet hier drin statt, gegen meine Bekehrlichkeit, gegen meinen Stolz, gegen mein, weiß ich was, meine menschliche alte Natur. Beim Sieg zu leben, heißt das zu überwinden. Zu überwinden, indem ich positiv auf diese Dinge reagiere. Weil meine Reaktion dazu, das macht den großen Unterschied. Nicht die Probleme, die ich habe, sondern wie ich reagiere. Und da hat uns Jesus den Sieg verheißen. Da hat er verheißen, ich bin in dir und stärke dich. Wahrer Sieg heißt, dass wir ihm leben, egal was, dass wir diesem Gott nachfolgen, uns hingeben, immer wieder, ob es uns jetzt passt oder nicht. Es war dem Apostel Paulus wichtig, dass wir wissen, dass wir immer diese himmlische Kraftquelle anzapfen können. So betete er: Ich bitte Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Kolosser 1, 9 bis 14. Durch diesen Heiligen Geist in uns sind wir befähigt, werden wir tagtäglich ausgerüstet für ein siegreiches Leben. Es ist seine Kraft in uns, nicht unsere Kraft. Ja, und wie leben wir das in unserem Alltag? All das Wissen, wie bringen wir das in unseren Alltag? Wie sieht es in unserem Alltag aus? Ich stehe genauso wie wahrscheinlich die meisten von euch vor dieser Herausforderung. Ich fühle mich in letzter Zeit echt oft gestresst, bin ungeduldig, bin erschöpft irgendwie. Jetzt könnte ich natürlich denken, ja, du machst einfach zu viel, du bist nicht mehr 20, akzeptiere endlich das, nimm es ein bisschen ruhig. Und das ist auch richtig so. Gutes Zeitmanagement ist total wichtig. Aber ich denke, mehr noch sollte es mich einfach an diese Kraftquelle ziehen. Mehr noch sollte ich einfach immer wieder sagen, Herr, ich brauche dich. Ich muss bei dir zur Ruhe kommen. Ich muss deine Kraft haben. Ich habe das nötig. Ich schaffe es nicht alleine. Und das ist auch gut so, wenn wir es nicht alleine schaffen. Wenn wir bei ihm abholen, was wir brauchen. Wenn wir immer mal wieder innehalten. Und zur Ruhe kommen. Aber richtig zur Ruhe kommen. Ich habe schon in unserem Hauskreis erzählt. Diese Woche habe ich mal, eben war ich so gestresst und habe ich gedacht, nein, es läuft zu viel. Ich muss jetzt mal mit dem Hund. Da hatte ich einen Termin hier im CCB um 3:45. Habe ich gedacht, ja, jetzt laufe ich mit dem Hund gemütlich runter, da von Riedbrieg. Dann komme ich ein bisschen zur Ruhe und so. Und nachher. Das war nicht ein bisschen gemütlich runterlaufen. Ich bin völlig gestresst. Jedes Mal, wenn der Hund pinkeln musste oder stehen blieb zum Schnuppern, jetzt lauf mal und jetzt komm mal. Und irgendwann hat die leise Stimme vom Heiligen Geist hat gesagt, hallo, was machst du eigentlich? Hast du die Vögel gehört? Hast du das Plätschern der Saltina in der Saltina-Schlucht? Hast du gemerkt, wie schön das eigentlich ist? Nein, habe ich nicht. Ich war völlig gestresst und das ist manchmal echt ein Kampf, aber das ist so gut, wenn der Heilige Geist uns immer wieder sagt, nein, jetzt komm mal herunter. Jetzt komm mal zur Ruhe. Jetzt komm mal zu mir. Ich bin doch deine Quelle. Ich bin doch der, der das alles für dich erledigt und gut macht. Immer wieder mal innezuhalten tut so gut. Mit diesem wunderbaren Heiligen Geist in uns mehr Raum zu geben, das ist das Allerbeste, was wir können. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf ein Ereignis eingehen, das unmittelbar nach dem Tod Jesu geschah. Wir lesen im Matthäus Kapitel 27, die Verse 15 und 51, da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Ihr wisst, damals im Tempel war das Allerheiligste und das Heilige getrennt. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester und nur unter ganz gewissen Vorbedingungen mit Waschritten und speziellen Kleidern und so durfte er in das Allerheiligste gehen. Dort war Gott, der heilige Gott. Und diesem Gott konnte man nicht einfach so begegnen. Da war eben dieser ungefähr 10 cm dicke Vorhang, der das Heilige von dem Normalen trennte. Quasi hier Gott, hier der normale Mensch. Und nur durch Opfer und Rituale und weiß ich was, durfte eben einmal im Jahr der Hohepriester da in das Allerheiligste. Und dann als Jesus starb, von oben bis unten zerriss der Vorhang. Und warum zerriss der Vorhang? Gott machte damit so deutlich, es gibt keine Trennung mehr. Der Weg zu mir ist offen. Ihr könnt jederzeit kommen. Ich bin da. Hier bin ich. Kommt alle. Ihr Kinderlein, kommt. Jesus hat das möglich gemacht. In dem Moment, als er starb, wurde das besiegelt mit der Schuld, mit heilig und unheilig. Jesus hat uns geheiligt, hat alle Sünden auf sich genommen und das alles Trennende ist vorbei. Der Weg zu Gott ist offen. Darum kann der Hebräer auch sagen, darum lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Hebräer 4,16. Welch Geschenk ist das? Jesus hat das möglich gemacht. Nehmen wir das auch ein? Nutzen wir das aus? Es ist die Herausforderung, jeden Tag neu da zu diesem Thron der Gnade zu gehen und diese Hilfe abzuholen, die wir brauchen. Jesus hat gesagt, weil wir ja ein bisschen vergesslich sind, wir sollen uns immer wieder erinnern an all das. Und darum hat er auch das Abendmahl eingesetzt. Wir sollen uns erinnern, was er für uns gemacht hat und was das für uns bedeutet. Das Abendmahl ist ein Feiern von all diesen wunderbaren Tatsachen. Ein Feiern von Jesus' Sieg. Ein Feiern, dass dieser Geist in uns lebt. Das wollen wir heute Morgen auch tun. Darum haben wir auch ein bisschen umgestellt. Der Lobpreis kommt jetzt dann gerade anschließend an das Abendmahl. Wir wollen wirklich feiern, was das für uns bedeutet. Wenn dir das alles nichts sagt, dann nimm das Abendmahl einfach nicht. Das ist kein Problem. Im Gegenteil, die Bibel ist eigentlich ziemlich klar. Das Abendmahl ist für Menschen, die das verstehen und die das würdigen, was Jesus für sie getan hat. Wir singen jetzt dann noch ein Lied und dann ist das Abendmahl offen, dann ist es Zeit, dass ihr kommt, das Brot nehmt, dran denkt, was das bedeutet, dieser zerbrochene Leib, den Traubensaft, dran denkt, dass das Jesu Blut ist, vergossen für euch. Was das heißt für euch? Nehmt das total im Bewusstsein. Kommt vor diesen Gnadenthron ganz bewusst und feiere diesen Sieg, diese Auferstehung, diesen Geist, der in dir lebt. Und wie gesagt, wenn du mit dem allem nichts anfangen kannst, dann bleib einfach am Platz. Keiner schaut blöd, kein Problem. Ist einfach gut so. Und wenn du es kommst, dann nimm es bewusst. Nicht einfach so. Nimm es ganz bewusst. Du bist Teilhaber am Triumph Christi. Am größten Triumph dieser Welt bist du Teilhabe. Du ziehst mit ihm in Siegeszug. Nicht auf der Zuschauerbühne, sondern als Sieger. Weil Jesus vorangeht und diesen Sieg für uns erworben hat. Ich möchte noch beten und dann geht's los mit Feiern. Oh Jesus, danke dir so viel mal für die neue Dimension, die du in unser Leben gebracht hast. Danke, Jesus, hast du unser Leben komplett verändert. Danke, dass der wunderbare Geist in uns lebt, der dich vom Tod auferweckt hat. Und uns auch immer wieder ausrüstet mit der Kraft, die wir brauchen. Herr, du hilfst uns, bei dir immer wieder zur Ruhe zu kommen, bei dir abzuholen, was wir brauchen. Danke, dass der Vorhang zerrissen ist und wir voller Zuversicht durch den Gnadenthron kommen dürfen. Und Hilfe können erfahren von dir, dem lebendigen Gott. Oh Jesus, danke für deine Treue, für deinen Sieg, Herr. Wir feiern deinen Sieg, wir feiern dich, Jesus. Herr, du hast alles auf dich genommen. Und wir loben dich für den Sieg, den du über den Teufel hast, dass du den Schlüssel hast. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Amen. Amen.